Diese Adventszeit ist schon eine besondere Zeit und ich möchte heute, wer heute Morgen schon die Losung gelesen hat und den Wochenspruch für diese Woche, der weiß jetzt schon mein Predigtthema. Denn da ist die Rede davon, freut euch im Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freut euch, der Herr ist nahe. Also das soll mein Thema sein, freut euch, der Herr ist nahe, so verkürzt. Und diese Aufforderung, die passt ja ganz besonders in die Weihnachts- und Adventszeit. Die Kerzen, die Lichter sind ein Ausdruck dieser Adventsfreude. Man schreibt sich Karten und Briefe und so weiter. Und die Kinder freuen sich auf Weihnachten, auf die Geschenke. Ich wurde da als Kind allerdings immer, meine Freude war zwiegeteilt. Ich habe mich immer betrogen gefühlt, weil ich die Hälfte habe ich zu Weihnachten bekommen, die andere Hälfte zum Geburtstag, der kurze Zeit später ist. Aber es war auf jeden Fall ein Geschenk. Und leider ist es allerdings so, dass dieser Anlass zur Freude in der Adventszeit, Weihnachtszeit, leicht in den Hintergrund gerät. Also gestern habe ich zum Beispiel ein Schreiben bekommen zu Weihnachten von einer mir sehr bekannten Institution. Und da hieß es so sinngemäß, also dass man Traditionen, dass es gut ist, Traditionen zu pflegen, und an diesen Traditionen werden unsere höchsten Werte ja deutlich. Okay, was sind unsere höchsten Werte? Das ist ja dann die große Frage. Was ist der höchste Wert an Weihnachten? Dass Jesus geboren ist. Warum kann man das nicht schreiben? Ja, aber man will halt alles offen lassen. Auf jeden Fall, das ist der eigentliche Anlass der Freude. Alles andere, der Kerzenschein, der vergeht wieder. Die Geschenke werden irgendwann mal alt und sind nicht mehr so interessant. Aber Jesus bleibt. Jesus ist da, er ist gekommen. Und deshalb passt dieser Wochenspruch sehr gut. Philipper 4, freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum. Noch einmal betone ich, freut euch, und dann eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Ja, und um diese zwei Verse soll es jetzt eigentlich gehen, eigentlich um diese Verkürzung, freut euch, der Herr ist nahe. Und da müssen wir zuerst mal darüber reden, was für eine Art von Freude wir hier meinen. Wir können uns ja über vieles freuen, zum Beispiel über Geschenke, jeglicher Art, was ihr euch da vorstellt, über gute Freunde, über ein schönes Haus, über Urlaub, über Fußball, Weltmeisterschaft, mehr sage ich gar nicht dazu, heute ist Endspiel. Dann ist sie vorbei, dann kommt jetzt schon die Darts-Weltmeisterschaft, die ist auch interessant, ich weiß, für die meisten nicht, aber ich gucke es gern an, was soll's. So gibt es viele Dinge, die einem Freude bereiten können. Vögel zum Beispiel oder Erdmännchen. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich meine Vögel sehe. Die warten schon, bis die Futter ausgelegt ist. Und zurzeit kommen wieder auch die Amseln und die Rotkehlchen. Und die Amseln kommen jetzt zuerst und fressen fast alles weg. Dann muss ich, Schluss, nichts mit Vögel heute, das ist nur so. Ihr seht, das begeistert mich. Im Alter sind es die kleinen Freuden eben. So kann man sich über viele Dinge freuen. Das ist schön, wenn wir uns freuen können. Gerade auch in der Schöpfung. Warum soll man sich über solche Dinge nicht freuen können? Aber als Paulus diese Zeilen schrieb, da war es eigentlich gar nicht so freudig eigentlich. Der Anlass nicht so freudig, denn er saß alleine in einem schmutzigen Gefängnis, in einer Zelle und wartete auf seinen Prozess. Und die Aussichten waren auch nicht gerade rosig, er konnte eigentlich nur die Todesstrafe erwarten. Und man ließ ihn auch einfach warten in dieser Ungewissheit. Und trotzdem schreibt er aus diesem Gefängnis heraus einen Brief an die Philipper mit dem Hauptthema Freude. Also das ist schon erstaunlich, dass wir kennen den Philipperbrief so, aber müssen uns immer wieder fragen, welche Freude ist hier gemeint. Und Paulus konnte keine Fußball-Weltmeisterschaft angucken. Außer seinen Schriften hatte er nicht viel um sich herum. Und trotzdem war diese Freude in seinem Herzen. Also Paulus meint eine ganz andere Freude. Und die wird gerade ganz kurz in diesem Vers sehr deutlich. Freut euch im Herrn, also in Jesus. Das bedeutet, freut euch in Jesus, freut euch über Jesus. Jesus ist der Herr und ist der Grund und Quelle der Freude. Und das konnte ihm im Gefängnis auch keiner wegnehmen. Und diese Freude, die Paulus hier meint, die ist dann eben unabhängig von Lebensumständen, vom Alter oder von sonst etwas. Ja, begeistert euch das nicht irgendwie? Ist doch was ganz Tolles heute. Also diese vierte Advent und diese Freude, die da zum Ausdruck kommt, was gibt es Besseres? Ja, manche denken vielleicht, naja, das ist halt so eine Ersatzfreude, wenn man in solchem Leben nichts zu lachen hat oder wenn es einem gerade nicht so gut geht oder für Leute, die halt auf der Verliererstraße sind. Nein, das stimmt nicht. Denn entscheidend ist ja, was wir unter dem Herrn verstehen. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum hier steht, freut euch im Herrn und nicht freut euch in Jesus? Ein ganz kleiner Unterschied, der aber sehr bedeutend ist, denn Herr, das ist der griechische Begriff Kyrios, das ist nicht nur so, wie ich sagen würde, Herr Hinche oder Herr Keck oder irgend sowas so als Anrede, sondern Herr ist ein Titel, ein Hoheitstitel, der hier gemeint ist, ein Hoheitstitel für den absoluten Herrscher über alles, also sogar der über dem Kaiser von Rom steht damals, den allmächtigen Herrscher der auf Erden damals, oder ja, irgendwelche Leute, die was zu sagen haben dieser Welt. Der Herr Jesus steht über dem Allen. Der Kyrios Jesus ist der allmächtige Herrscher. Er ist Gott und damit der allmächtige Herrscher über den ganzen Kosmos. Also in Bethlehem wurde nicht nur das süße Kind in der Krippe geboren, sondern Christus, der Herr in der Stadt Davids, heißt es in Matthäus 1, in Lukas 2. Christus, der Herr in der Stadt Davids, der allmächtige Herrscher. Und das ist die Frage, wenn es um Freude geht, wie groß denkst du von Jesus? Wie groß ist dir Jesus? Ist es nur so ein süßes Kind, eine Krippenfigur oder ist er es der allmächtige Herr? Und je nachdem, wie groß wir von Jesus denken, desto größer ist auch unsere Freude. Ich lese gerade im Moment wieder ein Buch, eigentlich habe ich vieles nicht mehr gelesen in letzter Zeit, aber das ist eigentlich sehr gut und begeistert mich ganz. Es geht um, ja, das Buch heißt Tiefer. Es geht jetzt auch gar nicht um das Buch an sich, aber der schreibt da gerade über dieses Thema oder über diesen Aspekt des Herrn. Da schreibt er, also Jesus ist kein uns zunickender Wackeldackelerlöser, dem ein nettes Lächeln von uns genügt und den man in unser ansonsten gut funktionierendes Leben reibungslos mit hineinnehmen kann. Hast du Jesus, den Herrn, auf einen harmlosen, vorhersagbaren Erlöser reduziert, der nur dort einspringt und aushilft, wo es für dein ansonsten glatt verlaufendes Leben benötigst? Hast du das, was geistliche Atomenergie ist, wie eine AA-Batterie betrachtet? Schön ausgedrückt. Ja, das ist das Thema, dass wir einfach oft viel zu gering eben von diesem Jesus, dem Herrn, denken. Und die Größe unserer Freude hängt aber damit zusammen, wie groß wir von Jesus denken. Und genau dieser große Jesus, der ist uns nahe. Der Herr ist uns nahe. Mir und dir, obwohl wir im Vergleich zu ihm völlig unbedeutende Menschen sind eigentlich. Also titelmäßig. Und da ist die Frage, wie ist er uns nahe gekommen? Da möchte ich drei Aspekte mit euch betrachten. Zunächst einmal bekannt, Advent, Weihnachten, Jesus ist uns nahegekommen als Kind in der Krippe. Deshalb feiern wir ja diese Zeit. Gott sandte seinen Sohn, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen. Jesus, der Herr, ist uns nahegekommen, indem er Mensch wurde. Und man kann es auch so sagen, wir haben Besuch bekommen aus der Himmelswelt. In dem Lobgesang des Zacharias, den liest man ja normalerweise auch so in dieser Zeit, da heißt es, Lukas 1, 68, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Erlösers, des Friedens. Er hat uns besucht. Das aufgehende Licht aus der Höhe hat uns hier auf Erden besucht. Ich finde ein schöner Begriff. An Weihnachten haben wir Besuch bekommen aus der Höhe, aus der ewigen Welt Gottes. Und das ist viel mehr, als wenn uns der Bundespräsident zum Beispiel besuchen würde. Oder, ja gut, für viele spielt da jetzt keine Rolle. Oder Lionel Messi, wenn der sich ankündigen würde. Ja, kommt es darauf an, von wem man gerade Fan ist. Oder Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Keine Begeisterung, naja, auf jeden Fall. Oder Johnny Cash, aber der lebt ja gar nicht mehr, der kann uns nicht mehr besuchen. Aber Eric Clapton, Bob Dylan und so, das ist so die ältere Generation. Die, naja, ihr habt da ihre andere Dinger da, Fans und was weiß ich. Aber stell dir vor, der, den du so Fan bist, der wird jetzt bei dir anrufen und sagen, hey, ich komme morgen bei dir vorbei, ich will dich besuchen und will mal fragen, wie es dir geht. Das wäre wie ein Sechser im Lotto, also je nachdem, wie wir denjenigen oder diejenigen verehren. Aber wenn Jesus, der Herr, uns besucht, ist doch das viel größer und wichtiger. Der Herr der Welt, der allmächtige Herrscher dieser ganzen Welt, der besucht uns und der hat uns besucht, der kommt uns nahe. Und das sollten wir immer mehr doch begreifen. Aber Jesus kam nicht, um einen Höflichkeitsbesuch zu machen, sondern um dich zu retten. Es heißt hier, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Deshalb kam Jesus auf diese Welt und sein Name heißt Matthäus 1, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus, der Retter, der Heiland, der Erlöser, das ist sein Name und deshalb ist er gekommen. In der zweiten Strophe dieses wunderbaren Gedichtes von Jochen Klepper, da heißt es, also die Nacht ist vorgedrungen, da haben wir gesungen, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Das ist das Weihnachtsevangelium. Das ist pures Evangelium, Rettungsbotschaft. Und wenn du in den Genuss dieser Weihnachtsfreude kommen willst, dann musst du dieses Rettungsgebot annehmen. So schön das auch ist, es geht nicht um eine festliche Stimmung, um Kerzen und Weihrauch, sondern um Rettung vom Tod. Das ist Weihnachten eigentlich. Und dann ist halt die Frage, auch für die, die Jesus schon kennen, ist Jesus für dich nur ein Besucher, der jedes Jahr zu Weihnachten kommt, oder ist er dein persönlicher Herr? Der Besucher, der geht wieder, der Herr bleibt. Und Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Und nicht so nur, um mal Tschüss und mal Hallo zu sagen. Und damit kommen wir auf die zweite Art und Weise, zu sprechen, wie Jesus uns nahe ist. Zweitens, Jesus ist uns nahe an jedem Tag. Was meint Paulus, freut euch im Herrn oder in Christus. Diese Formulierung verwendet er sehr häufig in den sogenannten Gefangenschaftsbriefen, also Epheser, Philipper, Kolosser, Philemon. Das sind alle zur gleichen Zeit aus dem Gefängnis in Rom geschrieben worden. Und komischerweise verwendet er da am häufigsten diesen Begriff in Christus, im Herrn. Also, und so haben die Hauptthemen dieser Briefe, hängen alle mit Christus, mit diesem Begriff zusammen. Also Epheserbrief zum Beispiel, die Einheit in Christus, Philipperbrief, die Freude in Christus, Kolosserbrief, die Fülle in Christus. Und der Philemonbrief, die Vergebung in Christus, da steht das Thema Vergebung im Mittelpunkt. Alles haben wir in Christus. Und damit will er diese enge Verbindung zwischen Jesus und den Seinen zum Ausdruck bringen. Er sagt im Epheser 3,17, dass Jesus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Also Jesus ist kein Gast in unserem Leben, sondern, wenn man so will, ein Mitbewohner. Er wohnt in unseren Herzen. Und damit umschreibt Paulus eben diese innige Beziehung. Das heißt, wenn es im Philipperbrief heißt, der Herr ist nahe, dann bedeutet das, Jesus ist unter uns, er ist über uns, er ist neben uns. Er ist vor uns, er ist hinter uns, er ist nahe, ja, er ist in uns. Also er umgibt uns von allen Seiten. Und das gilt, auch wenn wir Fehler machen oder uns verrennen irgendwo, dann gilt das, was schon im Psalm 139 steht, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ist das kein Grund zur Freude? Was wollen wir da eigentlich mehr an diesem vierten Advent? Aber wie ist es dann, wenn es uns nicht so gut geht? Gibt ja auch so, ja, wenn wir aus dem letzten Knopfloch strahlen und alles happy ist und keine Probleme da sind, dann lässt sich diese Freude leicht so ergreifen. Aber wenn es uns halt mal nicht so gut geht, wenn wir vielleicht krank sind oder irgendwelche Belastungen uns die Kräfte rauben, ist er dann auch nahe? Oder müsste es uns eigentlich nicht immer gut gehen, wenn er nahe ist, wenn Jesus nahe ist? Dann müsste uns eigentlich, ja, das sehen wir genau bei Paulus am besten selber. Es ging ihm ja eigentlich äußerlich gar nicht gut. Und er sagt gerade in den schwersten Stunden seines Lebens, dass er da die Nähe von Jesus am stärksten erfahren hat. Lest mal die Gefangenschaftsbriefe. Ihr findet kaum eine höhere Offenbarung über Jesus Christus als in diesen Briefen. Da werden ihm Dinge geoffenbart, die wir an anderen Stellen im Neuen Testament so nicht finden. Also es lohnt sich. Und es zeigt uns, es ist nicht abhängig, diese Freude von äußeren Umständen, ob es uns gerade gut oder schlecht geht. Und genau das thematisiert auch Jochen Klepper in einem anderen Lied, in einem anderen Gedicht. Also ich glaube, es ist nicht vertont worden. Und zwar unter dem Titel Der Herr ist nah. Und da heißt es, nur zwei Zeilen daraus, was du uns nimmst, was du uns schenkst, verkündet uns, dass du uns lenkst. Und an anderer Stelle, und was du schickst, ob Glück, ob Angst, zeigt stets, wie du nach uns verlangst. Also eine ganz andere Perspektive als unsere menschliche. Ja, letzten Freitag, vergangenen Freitag, wurde eine Schulkameradin von mir beerdigt, also auch Jahrgang 56. Und sie ist vor ein paar Tagen, wollte ins Auto da einsteigen und ist tot zusammengebrochen. Konnte nicht wiederbelebt werden, einfach so. Und sie war aber nicht nur eine Schulkameradin von mir, sondern auch eine Schwester in Christus, wenn man so sagen will. Sie war gläubig und dann ja, fragt man sich, ja, wie konnte sowas passieren? War da Jesus gerade abwesend? War er nicht da? Oder was war da, was ist da geschehen? Ich denke einfach, ihre Zeit war gekommen, auch wenn es menschlich unverständlich ist. Sie wurde abgeholt. Und ich glaube, wenn wir einen Blick hätten in die unsichtbare Welt, es gibt auch Zeugnisse bei Beerdigungen, wo das deutlich wurde, dass gerade diese Engel, die dienstbaren Geister Gottes, dass die da aktiv sind. Wenn wir den Blick hätten für diese Situation, hätten wir wahrscheinlich sehr viele Engel gesehen, die gerade geschäftig waren, um diese Frau abzuholen. Aber den Blick haben wir nicht. Aber wir wissen, dass Jesus auch im Tode nahe ist, denn er ist ja der Sieger über den Tod. Für ihn ist der Tod ja gar kein Problem. Und deshalb müssen wir auch keine Angst vor dem Tod haben, denn nicht der Sensenmann holt uns ab, sondern Jesus kommt uns nahe und holt uns. Denn er weiß, wann die Zeit da ist, wann die Zeit reif ist. Und da ist natürlich wichtig, bereit zu sein, vor allem ist mir dann eingefallen, bereit sein, okay, man kann jetzt nicht jeden Tag auf den Tod warten irgendwie, aber zum Beispiel wäre für mich eine ganz wichtige Konsequenz daraus, ich möchte versöhnt leben. Ich möchte mit niemandem im Streit leben, auch nicht mit meinem Ehepartner oder mit oder unvergebene Schuld in meinem Leben aufschieben auf den nächsten Tag. Natürlich, Jesus wird mich deshalb nicht irgendwie verwerfen oder so, aber warum wollen wir auf irgendwas warten, was wir auch gleich erledigen könnten? Schuld ist immer am besten, wenn man sie sofort erledigt und um Vergebung bittet. Ja. Wenn Jesus uns nur an Weihnachten nahe wäre, oder so nur als Lebenshilfe für die Gegenwart, dann bliebe doch eine entscheidende Frage offen: Was ist nach dem Tod? Jetzt bin ich total verrutscht. Kommt später, also jetzt. Oh Mann. Naja, man wird alt und senil. Also ich sagte, es ist jederzeit wichtig, bereit zu sein, weil Jesus uns jederzeit nahe ist. Im Leben und Tod haben wir Grund, uns zu freuen. Und so ist Jesus das Geheimnis echter Lebensfreude, wenn man so sagen will. Und jetzt komme ich auch zum dritten Punkt. Jesus kommt uns nahe bei seiner Wiederkunft. Advent heißt ja Ankunft, und die Adventsfreude ist die Vorfreude auf seine Ankunft, auf seine Wiederkunft. Damit ist nicht nur also das erste Kommen gemeint als Kind in der Krippe, sondern auch sein zweites, seine Wiederkunft. Das ist ganz klar vorausgesagt, schon im Alten Testament und im Neuen noch viel mehr. Und ihr kennt sicher dieses bekannte oder dieses Lied, Tochter Zion, freue dich und so weiter. Und das stammt ja, das hat ja der Liederdichter nicht erfunden, sondern das stammt aus Sacharja 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, und jetzt heißt ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Welches Kommen ist hier gemeint? Das erste Kommen, als er als Mensch zu uns kam. Aber dann in Vers 10 heißt es, denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an den Enden der Erde. Welche Wiederkunft ist da gemeint? Die Wiederkunft ist hier gemeint, also das zweite Kommen. In zwei Versen die erste und die zweite Ankunft vorausgesagt. Und auch Paulus sagt kurz vorher, Philipper 4, Philipper 3, im vorigen Kapitel, Vers 20 und 21, unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Retter, den Herrn Jesus Christus. Was macht er, wenn er kommt? Der unser nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also, der Herr ist nahe, bedeutet auch, Jesus kommt persönlich wieder. Und für die zu ihm gehören, die an ihn glauben, wird auch das letzte Hindernis beseitigt, um ungestört ihm nahe zu sein, nämlich unser alter Mensch, unser Leib, der immer noch ein Leib der Sünde ist und der verwandelt wird. Er verspricht, dass unser Leib verwandelt wird in der Gleichgestalt seines Leibes. Also wir werden den gleichen Auferstehungsleib haben, wie Jesus ihn jetzt schon hat. So heißt es hier. Also toll, echt. Keine Arthrose mehr, nichts mehr, was einen plagt. Schönheitsoperation. Egal. Jede Minderwertigkeitskomplexe fallen da. Es wird ein Herrlichkeitsleib sein. Und darauf kann man sich freuen. Und das heißt, wenn er uns einen neuen Leib schenkt, dann werden auch Leib und Seele wieder beieinander sein, denn auch unser Leib wird auferstehen, unser Leib muss verwandelt werden, und das ist so eine große Kunst, die kann ich mir heute noch nicht vorstellen, denn es wird eine Auferstehung des Leibes geben, egal ob ein Mensch glaubt oder nicht glaubt, jeder Leib wird auferstehen und wird auch vor Gericht, entweder zum Leben, zum ewigen Leben oder zum Gericht, heißt es in Johannes 5. Das heißt auch, wenn die Asche im Ozean zerstreut wurde oder ein Leib verbrannt wurde oder in einem Massengrab beerdigt wurde oder so, Gott weiß genau, wo welcher Mensch, welcher Leib, welcher Saatkorn der Auferstehung ist. Können wir uns nicht vorstellen, aber keiner kann sich auch entziehen dem Gericht Gottes, indem er seine Asche ins Meer streuen lässt. Denn für Gott ist das kein Problem. Er weiß, wo die Toten sind. Und das ist das Schöne. Der alte Leib vergeht, aber es ist ein neuer Leib in Sicht. Und jetzt kommt das, was ich vorher vorschau. Also wenn Jesus nur an Weihnachten nahe wäre oder nur als Lebenshilfe für die Gegenwart, dann blieb ja diese entscheidende Frage, was ist nach dem Tod? Ist der Tod das Ende aller Freude? Nein, sagt Paulus. Im Gegenteil. dann beginnt erst die Party. So hat er es nicht direkt gesagt, aber dann ist die Freude perfekt. Und warum sollten wir uns nicht darauf freuen? Vorfreude ist da die schönste Freude. Und diese Aussicht auf die Wiederkunft, die macht uns Mut, auch Dinge auszuhalten, die jetzt nicht so toll erscheinen. Und es wird dann noch einiges kommen. Und auch da dieses Lied nochmal von Jochen Klepper, Die Nacht ist vorgedrungen, da heißt es welcher Vers? Ja, oder vielleicht noch zuerst, da komme ich dann noch drauf, das kommt später. Die Nacht ist vorgedrungen. Er schrieb dieses Lied, man höre und staune, am 18. Dezember 1937. 18. Dezember, heute ist auch der 18. Dezember. Und es war der Vorabend des 4. Advents damals, samstags. Das heißt genau vor 85 Jahren. Und dann etwa 5 Jahre später, am 10. Dezember 1942, da nahm er sich das Leben zusammen mit seiner Frau und seiner Stieftochter. Warum? Weil Adolf Eichmann, mit dem er zu tun hatte, der hat ihm versprochen, dass seine Tochter ausreisen darf nach Schweden. Und dann wurde das wieder gecancelt, wieder rückgängig gemacht und ihm dann gesagt, seine Ehe würde zwangsgeschieden. Er war mit einer jüdischen Frau verheiratet und seine Frau und seine Tochter würden dann sofort ins KZ kommen. Und das hat ihn zerrissen innerlich und das konnte er sich nicht vorstellen. Und dann hat er das gemacht, was viele jüdische Familien damals gemacht haben. Sie sind gemeinsam in den Tod gegangen, freiwillig, um dem KZ zu entgehen. Und ich denke, wir sollten uns da kein Urteil erlauben. Wer weiß von uns, wie wir reagieren würden in so einer Ausnahmesituation. Und deshalb wurde am 10. Dezember an den 80. Todestag auch erinnert, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, man hört nicht so viel, Bonhoeffer mehr, Klepper weniger, obwohl sie genau zur gleichen Zeit gelebt haben, aber völlig unterschiedlich waren. Es gab ein ganz tolles Online-Konzert von Siegfried Frieds, der die Klepper-Lieder vertont hat. Könnt ihr auf YouTube anschauen, sehr empfehlenswert. Ja, kleiner Werbeblock. Ja, Selbstmord ist keine Lösung, aber wir wollen uns kein Urteil erlauben. Für Jochen Klepper war es auch eine schwere Entscheidung, die er lange gerungen hat. Und, und selbst Bonhoeffer, der diesen Weg ja nicht gegangen ist, er war der Seelsorger vieler Widerstandskämpfer des 20. Juli. Und da war ein Hauptthema dieser Widerstandskämpfer war der Selbstmord. Weil viele sagten, diese Folter, wenn ich auffliege, die halte ich nicht aus. Also lieber begehe ich Selbstmord. Und da ging Bonhoeffer sehr ausführlich darauf ein. Also wer Interesse hat, lest mal seine Ethik zum Thema Selbstmord, hochinteressant. Ja, die Lieder von Jochen Klepper sind deshalb nicht weniger wertvoll. Und die vierte Strophe des Liedes hat schon fast einen prophetischen Charakter. Es heißt ja da, noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kommt euch die Rettung her. Noch manche Nacht wird fallen. Und genau etwa ein Jahr später, am 10. November 1938, war die Reichspogromnacht. Und da begann diese furchtbare Nacht, wo dieses Menschenleid so richtig begonnen hat. Und und wir wissen natürlich nicht, welche Nächte noch auf uns zukommen, aber wir wissen, dass Jesus das Licht der Welt ist. Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und er auch in der Nacht nahe ist und die Seinen durchführt. Er ist der helle Morgenstern, das haben wir am Anfang gehört. Wisst ihr, wo das steht? Das steht in der Bibel, dass er der helle Morgenstern ist. An zwei Stellen im Neuen Testament, in 2. Petrus 1, aber die Stelle, wo er selber das sagt, ich bin der helle Morgenstern, steht in Offenbarung 22, ganz am Schluss der Bibel, Vers 16, da spricht Jesus, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und dieser Morgenstern, der scheint hinein in die Dunkelheit unserer Welt. Und wo das Licht sich ausbreitet, da hat die Dunkelheit keine Chance mehr. Dann, das wird vollkommene Realität, wenn Jesus wiederkommt, aber auch jetzt schon anbruchsweise, wenn wir diese Adventsfreude hineintragen in das Leben der Menschen. Und das wäre doch mal, ja, viele wollten so praktische Anweisungen oder so, das wäre doch jetzt mal eine praktische Anweisung für die kommende Woche, ganz bewusst diese Freude in Jesus, diese Adventsfreude hineinzutragen, weiterzugeben an die Menschen, die in unserer Umgebung leben. Also nicht nur den Frommen, sondern gerade die, die vielleicht in Nacht und Finsternis sitzen. Und dass wir uns da von Jesus zeigen lassen, wem wir diese Freude weitergeben sollen, auf welche Art und Weise auch immer. Und ja, und das würde ich euch empfehlen. Ja, zum Schluss, der Herr ist uns nahe. Interessanterweise ist das mein persönliches Losungswort für das Jahr 2022. Das habe ich dieses Jahr am 1. Januar gezogen. Und bei allem, was ich dieses Jahr schon erlebt habe, kann ich ja nur sagen, ja, das stimmt. Es war zwar nicht unbedingt immer leicht, aber der Herr ist nahe. Und er hat mir immer wieder solche unvorhersehbaren Zeichen seiner Gegenwart geschenkt, auf viele Art und Weise. Und er ist mir wieder ganz neu nahe geworden in seinem Wort. Und deshalb habe ich Grund zur Freude, auch im kommenden Jahr, egal was kommt, denn Jesus ist nahe und er kommt wieder und ich darf einmal bei ihm sein in Ewigkeit. Freut euch, denn der Herr ist nahe. Amen.